Die Radio Wissen. Early Bird.
Sie haben es geschafft, zumindest fast. Also Ludwig, Karen und Remy sind mit einem Elektro-Tuk-Tuk von Thailand über China, Kasachstan, Russland, die Türkei und so weiter bis nach Deutschland gefahren. Endstation ist dann am Ende Toulouse. Das Ganze ist Teil ihrer Abschlussarbeit in International Management und natürlich ein Riesenabenteuer, klar. Wir haben mit Ludwig schon im Juli gesprochen, das war damals noch vor der Reise, am Start in Bangkok. Und es freut mich natürlich sehr, dass sie es bis Deutschland unbeschadet geschafft haben und wir jetzt erfahren, wie es war. Gerade sind sie nämlich auf Zwischenstation in München und dort habe ich Ludwig auch erwischt und ihn erstmal gefragt, wie es den dreien überhaupt geht, ob noch alles dran ist, Beine, Arme, Köpfe, alles vollzählig?
Braucht es eigentlich gar nicht. Also habe ich jetzt nicht gemerkt, dass wir wirklich irgendwo groß uns Probleme gehabt hätten. Remy sagt immer, das ist sein einziger deutscher Satz, der sagt immer, ich habe Rückenschmerzen.
Okay.
Aber nee, bis jetzt haben wir alles gut durchgehalten. Ja.
Aber Rückenschmerzen heißt, man merkt die Schlaglöcher in einem Tuk-Tuk schon ein bisschen anders als in einem Auto wahrscheinlich.
Ich glaube, es ist nichts für Rentner, ja.
Okay. So, jetzt natürlich gleich zu Anfang bitte die ganz schmutzigen Details. Mögt ihr euch noch, ihr drei?
Ja, doch. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten mal so ein paar Momente, wo es nicht kritisch wurde, wo wir gesagt haben, man streitet mal. Das ist dann immer eigentlich ist es immer der kritischste Teil, ist dann, wenn es Probleme gibt. Weil es dann auch, wenn man wirklich entscheiden muss, fährt man noch weiter, riskiert man es noch, 10 Kilometer weiterzufahren und dann, wenn man dann doch schieben muss am Ende, dann ist der schuld, der gesagt hat, wir fahren noch bis dahin.
Mhm.
Und aber ansonsten sind wir noch gute Freunde, ja.
Gab es dann irgendwie eine Regel, dass ihr gesagt habt, okay, wir gehen jetzt nicht zerstritten ins Bett oder wie habt ihr das gelöst?
Kommt drauf an, also wir hatten oftmals, waren wir wirklich 24 Stunden oder am Tag zusammen, weil wir uns oftmals auch bei Familien oder in kleineren Hotels auch ein Zimmer oder ein Bett geteilt haben, teilweise zu dritt, teilweise auch nur ein Doppelbett, wo ihnen aber es da wirklich die Ausstattung nicht gab oder teilweise ein Zimmer am Boden geschlafen, wo wir bei Familien aufgenommen wurden in Kasachstan. Und da war nicht viel Platz und dann, ja, muss man sich irgendwie arrangieren.
Okay.
Aber das wussten wir eigentlich schon im Vorfeld, dass das so sein wird und dass man sich dann eben arrangiert.
Es war schon angekündigt, dass Karin und Remy sehr gerne laut singen, am liebsten Gospels, im Tuk-Tuk. Hast du es überstanden?
Ich habe es überstanden, ja. Ich kann auch noch, meine Ohren sind auch noch in Ordnung. Und Remy hat jetzt seine Gitarrenkenntnisse sogar noch aufgefrischt. Also es wird immer besser mit der Zeit.
Jetzt seid ihr so lange unterwegs gewesen. Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, was macht man denn die ganze Zeit? Also was macht ihr denn, wenn ihr stundenlang Tuk-Tuk fahrt?
Ich glaube, man hat sehr viel Zeit, einfach auch über sich selber nachzudenken, über die großen Fragen des Lebens manchmal sogar. Wir haben, glaube ich, alles mittlerweile diskutiert. Das andere ist, wir haben auch viel vorbereitet. Also wir hatten Events an Schulen, an Universitäten. Wir hatten oftmals Präsentationen auf dem Weg. Und man muss auch ein bisschen dann die Planung entsprechend unterwegs machen, weil man kann das nicht alles im Vorfeld planen. Und das heißt, da gibt es auch immer Arbeit. Also wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne, hatten wir Postkarten zu verschicken. Da hatten wir unsere angekündigten Geschenke herzurichten. Und ja, da hat man dann schon immer irgendwie was zu tun. Und wenn nicht, dann genießt man einfach die Landschaft oder hört Radio.
Wenn du sagst, du hast Zeit gehabt, über die ganz großen Fragen nachzudenken, zu welchem Schluss bist du gekommen? Große Erkenntnisse?
Große Erkenntnisse. Ich glaube schon, also am Anfang, wenn man so diese Reise angeht, dann ist es so, man sucht vielleicht nach touristischen Attraktionen, man guckt sich an, man fotografiert vielleicht auch noch im Prinzip die Kirchen etc. oder die buddhistischen Tempel. Aber irgendwann auf so einer Reise wird es dann so normal, dass man dann auch in sich geht und auch merkt, dass eigentlich so die menschlichen Begegnungen das viel spannendere sind, das viel interessantere auf so einer Reise sind und auch die Diskussionen und das, je nach Land geht es dann mit der Sprache mehr oder weniger gut und mehr oder weniger tiefgreifend. Aber das ist dann das, wo man wirklich merkt, auf das kommt es eigentlich an, auf Freunde und auf das, dass man überall so offen und offenherzig aufgenommen wurde. Und die Landschaft kann man austauschen, die kann ich mir Fotos im Internet anschauen im Vorfeld. Aber was es wirklich zählt, sind dann die Erlebnisse unterwegs.
Kannst du uns vielleicht mal eins nennen, wo du sagst, keine Ahnung, da denke ich gern dran zurück oder da halten wir Kontakt auch in Zukunft?
Also wir hatten in Kasachstan einige interessante Begegnungen. Einmal haben wir, Remy konnte es auf Russisch sagen, ich möchte bei Ihnen zu Hause schlafen. Und das haben wir teilweise auch so praktiziert. Das heißt, wir sind dann angekommen mit dem Tuk-Tuk, ausgestiegen und haben wirklich die Leute, die sich da schon gleich rundum versammelt haben, einfach gefragt. Und in Kasachstan, wir sind einmal zu einem Mann getroffen, Remy hat ihn dann gefragt, dann hat er erstmal blöd geschaut auf gut Deutsch. Und hat dann gemeint, Hotel, hat uns in eine Richtung gezeigt. Dann haben wir gemeint, nee, Hotel ist irgendwie zu unpersönlich. Hatten wir die letzten Nächte. Und dann hat er seine Frau angerufen. Und dann kam er plötzlich 5 Minuten später zurück, hat gemeint, seine Frau ist in Ordnung, ist einverstanden, wir können zu ihm kommen und bei ihm übernachten. Und es hat sich dann rausgestellt, dass der uns so super behandelt hat. Der hat uns dann wirklich, am nächsten Tag haben wir von denen noch einen Essenskorb mitbekommen. Die haben uns sogar noch, also in Kasachstan muss man wissen, die Leute sind nicht wirklich reich, aber die haben uns dann noch 100 Euro in die Hand gedrückt, was für die sehr, sehr viel Geld ist.
Ja, krass.
Wir haben da nichts gefragt, wir haben auch nicht drüber geredet im Prinzip über das Thema. Und das war dann so ein wirklich bewegender Moment. Ich glaube, da waren wir alle so ein bisschen fast den Tränen nahe in dem Sinne, weil du wirklich einfach merkst, ja, das waren Freunde für später auch. Und eben dieser Mann hat dann auch noch einen Flug nach Istanbul gebucht, um uns da nochmal zu sehen unterwegs. Also wir
Ach
waren
cool, da habt ihr euch wieder getroffen.
Richtig, da haben wir uns dann wieder getroffen, ja. Und das ist, also ich meine, er hatte eine Tochter, die da studiert. Das war dann so ein bisschen auch die Koinzidenz,
der
glückliche Zufall. Aber ja, er hat den Flug wirklich auf den Zeitraum dann gelegt, ja.
Kommen also so 3 Jungs angefahren mit diesem Elektro-Tuk-Tuk, grün ist das Ding, Solarpanel auf dem Dach, und dann erzählen die auch noch, dass sie so quasi auf dem Weg sind von Thailand nach Frankreich. Also ich würde mich ja schon so ein bisschen wundern und dumm aus der Wäsche gucken, wenn ich da auf einer Landstraße in, sagen wir mal, Russland oder Kasachstan stehen würde. Und deswegen habe ich Ludwig gefragt, wie die Leute denn überhaupt so auf sie reagiert haben.
Es gab ganz unterschiedliche Begegnungen. Ich meine, von der Polizei, wir haben dann schon oft gesagt, wir kommen aus Thailand. Dann ist erstmal ungläubiges Staunen bei den meisten und ein Fragezeichen im Gesicht. Und ja, letzten Endes, ich meine, sie gucken es dann an und dann erzählt man schon so ein bisschen, wo man herkommt, wo man gefahren ist. Und dann ändert sich auch so ein bisschen die Stimmung gegenüber uns, sobald die Leute das dann wirklich mitkriegen, dass wir seit 3 Monaten unterwegs sind. Dann sind sie auch recht freundlich. In München war es recht lustig. Wir mussten einmal sogar in München blasen, weil wir von einer Polizeikontrolle geraten sind, nachdem wir vorgestern Abend hatten wir einen Vortrag in Schwabing und sind in München-Schwabing und sind dann danach noch ein bisschen weggegangen, was trinken gegangen. 2 von uns aus, von den 3 aus, außer dem Fahrer zum Glück, weil wir auch am Schluss noch eine Alkoholkontrolle hatten. Ja. Und ich glaube, nachts in der Früh um 2, die Polizei, die hat uns dann schon so ein bisschen ungläubig angeguckt, dass
ja,
ich gesagt habe, wir kommen aus Thailand.
Genau. Ihr seht schon so aus.
Ja.
Was war denn so der schönste Empfang, der euch gemacht wurde?
Wir hatten einen riesigen Empfang, hatten wir in Armenien, Heimatland von Karen. Dadurch hat er entsprechend auch über die Familie einen großen Empfang organisiert. Ich hatte auch, durch meine Familie hatten wir in Diesen am Ammersee einen Empfang mit bayerischer Blasmusik, was auch recht ungewöhnlich und untypisch war. Und ja, ich glaube, es sind immer so diese kleinen Momente, und ein schönstes Erlebnis ist schwierig zu definieren.
Glaube ich sofort. Ihr habt ja auch Leute mitgenommen. Wer war denn so der lustigste Beifahrer?
Wir hatten mal einen Hitchhiker, einen Busfahrer dabei, der hat dann auch unser Tuk-Tuk getestet. Mit dem hatten wir recht viel Spaß. Und ja, vielleicht kauft er sich jetzt ja dann einen Elektrobus.
Habt ihr ihn überzeugt?
Ja, war recht begeistert, ja.
Also lass uns mal so ein bisschen auf die Technik auch gucken. Es ging ja quasi bei der ganzen Geschichte, bei eurem Projekt um Elektromobilität. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das sicher irgendwie auch nicht einfach ist, mal eben eine Steckdose dann immer zu finden in gewissen Abständen. Sagen wir mal in Hinterschnittenfittich in Kasachstan. Wie ist das genau gelaufen? Hat das geklappt?
Wir sind in München angekommen oder in Deutschland. Also anscheinend, wir haben es vorher auch nicht genau gewusst, ob es immer klappen wird. Ich meine, wir haben die Route wirklich genauestens geplant zu Beginn. Und in Kasachstan war es dann teilweise so, da sind wir an dem Ort, wollten wir losfahren am Morgen. Auf einmal wurden wir angehalten von Leuten am Straßenrand. Die haben uns gefragt, wo wir denn hinfahren. Und haben dann uns mitgeteilt, dass die Straße, die vor uns liegt, dass Schlaglöcher groß wie Fußbälle sind und dass da auch Jeeps nicht durchfahren. Und der Umweg sind 500 Kilometer gewesen dann. Und da muss man erstmal schlucken, weil wir eine Reichweite von 350 Kilometern haben nach einer Aufladung über Nacht. Und da muss man natürlich gucken. Wir haben uns dann teilweise einfach auch mit den Leuten durchgefragt. Manchmal war es dann so, da wurde uns gesagt, da vorne gibt es in Kasachstan, ist wirklich so, da sind die Distanzen, sind da teilweise 200 Kilometer, bevor wieder Leben kommt und bevor man von Kamelen auf Menschen trifft. Und teilweise hieß es dann, ja, da gibt es irgendwo Strom, und da war dann aber nur eine kleine Baracke, der hat Essen verkauft und hatte eine Batterie und einen Generator, der nicht ausgereicht hat, unser Tuk-Tuk zu laden. Und dann mussten wir weiterfahren entsprechend. Das heißt, wir haben auch 2 ein bisschen geschoben, weil wir wirklich nicht ganz bis zur Steckdose gekommen sind.
Braucht ihr eine normale Steckdose?
Ja, also wir haben jetzt kein super Schnellladesystem oder sowas eingebaut, weil die gibt es unterwegs natürlich nicht in China, in Kasachstan, in Laos sind die Standards, da muss man wirklich hoffen, dass die normale Steckdose funktioniert. Deswegen, wir haben es so einfach wie möglich gemacht und wir brauchen einfach eine normale Schuko-Steckdose, ja.
Heißt aber, ihr habt dann tatsächlich geschoben bis zur nächsten Steckdose. Wie weit war so das Schlimmste?
Einmal war es in den Bergen, da hatten wir ein Problem in der vorangegangenen Nacht, weil da im Hotel, die hatten, ich weiß gar nicht mehr, ob der Strom, wo die Sicherung rausgesprungen ist oder ob sie ausgesteckt hatten, also auf jeden Fall war es nicht ganz aufgeladen und da haben wir uns die Ladung quasi überschätzt, die wir noch zur Verfügung hatten und da waren wir in den Bergen dann und da war es dann schon kritisch, weil es wirklich bergauf ging und da irgendwann sagt einfach das Batteriemanagementsystem, stoppt das Ganze, also es gibt vorher noch eine Warnung und aber dann kannst du wirklich nicht mehr fahren, weil dann nämlich sonst die Batterien beschädigt werden, wenn man da weiterfahren würde. Und das heißt, da haben wir dann einen Kilometer geschoben und dann kam ein netter Chinese mit seinem Auto und hat uns gezogen. Also wir haben, glaube ich, 5 Kilometer nicht rein elektrisch zurückgelegt, das muss man ehrlicherweise zugeben. Und das zweite Mal war wirklich 1 Kilometer vor dem Hotel, vor dem nächsten Ort. Da wussten wir, wir haben noch von der letzten Pause 10 Kilometer, haben wir gesagt, die fahren wir noch bis zum Hotel. Und da haben wir wirklich 1 Kilometer vorher sind wir ausgestiegen und sind schiebend im Hotel angekommen. Und die haben uns natürlich auch blöd angeschaut.
Wo war das?
Das war in Kasachstan, ja.
Okay. Ja. Also mal vorfahren auf eine ganz andere Art und Weise.
Richtig, ich glaube, es war dann irgendwann dadurch, dass wir den doch für den letzten Kilometer recht lang gebraucht haben, war es dann irgendwie 10 in der Nacht und plötzlich kamen da so 3 Jungs mit einem Tuk-Tuk schiebend durch den Ort. Da waren wir sind immer eine gewisse Sensation, aber da haben sie dann noch blöder geschaut als sonst.
Ziel der Pilgrims, quasi der internationalen Elektro-Tuk-Tuk-Brigade, war ja, dass sie für Elektromobilität unterwegs werben wollten. Also die halten zum Beispiel auch Vorträge an Unis und die Tour allein sollte ja schon zeigen, das ist heute alles möglich. Man kann auch lange Strecken ohne Benzin oder Diesel zurücklegen. Und Sie haben mit Ihren 15 durchquerten Ländern ja auch schon einen guten Einblick gewonnen, in welchem Land das wie gut klappt. Ich habe deswegen Ludwig gefragt, was die Leute auf der Strecke denn so zum Thema sagen können.
In der Stadt, ja, haben die Leute vielleicht schon was davon gehört. Und auf dem Land ist es dann eher noch exotischer im Prinzip. Und klar merkt man auch dann in den osteuropäischen Ländern, die kennen sich aus. Also die wissen Bescheid über Elektromobilität. Da sind ganz viele Elektroautos unterwegs. Wir sehen die auch oftmals unterwegs. Die sehen uns und hupen uns dann an. Ja, ist interessant, weil die teilweise dann auch enttäuscht sind. Oder wir haben damit auch mit den Vorständen von dem jeweiligen Verein für Elektromobilität in den meisten Ländern gesprochen. Da gibt es immer eine Organisation, die sich um die Verbreitung der Elektromobilität kümmert. Und gerade in Osteuropa, wo die schon relativ weit sind und in Österreich, da waren sie alle sehr enttäuscht von dem Technologiestandort Deutschland und haben uns dann gemeint, ja, ihr seid aber auch nicht wirklich weit eigentlich für das, dass ihr eine führende Autonation weltweit seid. Und das war schon so ein bisschen einschneidend. Und ich meine, in China sind die Leute total begeistert davon. Die sind da auch offen und die haben das auch erkannt. Es ist elektrisch, man sieht es an unseren Aufklebern, man hört es. Und Kasachstan, da waren die Leute eher, wussten jetzt eher nicht so viel damit anzufangen.
Merkt man aber dann schon quasi, dass das im Kommen ist, ne?
Ja, man merkt, dass es im Kommen ist. Und klar, je nach Land ist es einfach in einem ganz unterschiedlichen, in einem ganz anderen Entwicklungsstadium. Wir waren zum Beispiel überrascht, dass Georgien als Entwicklungsland oder als ja, eher ärmeres Land, dass die darin recht viel investiert haben. Wir haben da zum Beispiel in Tbilisi in der Hauptstadt, die haben da große Pläne und die sind da auch wirklich sehr, sehr weit, was die Konzepte auch angeht. Und in Osteuropa sind schon ganz viele Ladestationen unterwegs aufgestellt, die wir auch hätten nutzen können. Ja.
Ihr habt ja die Balkanroute genommen, ne? Also Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien. Die Route, die haben wir jetzt hier präsent, weil es oft um Flüchtlinge geht, die auf diesem Weg nach Europa gekommen sind oder kommen. Habt ihr denn davon was mitbekommen?
Die Frage wird uns immer wieder gestellt. Und,
ja, weil es wirklich echt auch so präsent
genau, richtig,
ist, ne? Weil
ja,
ihr quasi dieselben Wege fahrt, wie Flüchtlinge quasi laufen.
Richtig, genau. Also wir haben aber von der Türkei kommen eine andere Grenze genommen. Und das heißt, wir haben es auch selber erwartet dann natürlich und auch über die Medien und haben uns auch selber darauf eingestellt. Wir hatten schon unsere Klamotten so ein bisschen sortiert, weil wir auch unterwegs teilweise Klamotten, in Kasachstan haben sie uns Winterkleidung mitgegeben für uns, weil sie gesagt haben, hey, in den nächsten Tagen wird es kalt. Und wir haben gesagt, wir brauchen wir eigentlich nicht, weil wir im Prinzip ausgerüstet waren. Und dann hatten wir vor, dieses alles, was wir übrig hatten, dann auch abzugeben an Flüchtlinge unterwegs. Wir haben aber wirklich keinen einzigen getroffen. Also das muss man echt so sagen. Weil wir sind von der Türkei über eine andere Grenze gefahren und haben dann auch erfahren, in Kroatien und in Slavonski Brod, das ist so eine Grenzstadt, da war ein Flüchtlingscamp mit über 7000 Ankömmlingen jeden Tag. da haben wir mitbekommen in der Bevölkerung, dass da eine relativ eine Anti-Stimmung im Prinzip geherrscht hat in dem Ort. Und die haben uns erzählt, dass die alle mit Zügen und mit Bussen durchs Land gefahren werden. Und ja, die Leute waren da so ein bisschen eingeschränkt gemeint, dank eurer Kanzlerin oder dank deiner Kanzlerin Merkel, dank der Willkommenspolitik, zahlen wir quasi für die Busse und die Bahnen mit unseren Steuergeldern. Andererseits muss man es wirklich so sehen, in der Türkei waren wir einmal, haben wir in einem Café zwei Iraker kennengelernt, die auch Flüchtlinge waren in dem Sinne, aber dann in der Türkei quasi ihren Endpunkt gefunden hatten schon. Und die hatten auch Freunde, die auf dem Weg nach Deutschland waren. Und die haben uns aufgenommen, die haben uns auch Stories erzählt oder Geschichten erzählt von zu Hause, wo wirklich dann teilweise die Bombe bei dem einen neben ihm eingeschlagen hat, wo es auf dem Weg zum Einkaufen war. Da gemeint, die Druckwelle hat ihn umgeworfen. Und da denkt man sich dann schon, eigentlich haben wahrscheinlich die meisten wirklich einen guten Grund, auch aus ihrem Land zu fliehen. Und was interessant ist, was man auch immer wieder erfährt, ist, dass viele von den Flüchtlingen ja auch gar nicht auf Dauer bleiben wollen in Europa und in Deutschland, sondern eigentlich nur wirklich eine temporäre Heimat suchen, weil es einfach in ihrem Land gefährlich ist, richtig, fürs Leben, also Lebensgefahr herrscht teilweise.
Aber es ist tatsächlich so, dass man die quasi, dass ihr auf der Straße nicht viele Flüchtlinge gesehen habt, weil die Route eine andere war und weil, wenn dann, sie die eher Busse und Bahnen nutzen, ne?
Richtig, genau, ja. Also wir hatten uns auch so ein bisschen diese Wanderströme vorgestellt, so ein bisschen, aber auch zwischen Österreich und Deutschland, da haben wir scheinbar auch eine kleinere Grenze genommen, einen Grenzübergang genommen, wo wirklich nichts war. Also uns wurde auch angekündigt, halbe Stunde Wartezeit an der Grenze, weil Kontrollen, weil... ja, weil man da einfach, weil es da geordnet zugehen muss. Und da war überhaupt nichts an dem Grenzübergang, wo wir waren. Da waren wir in 2 Minuten drüber. Wir hatten auch keine Kontrolle, keine Ausweiskontrolle, gar nichts. Und ja, hat sich nicht ergeben, ja.
Nach all den abenteuerlichen Ländern, also China hatten wir, Kasachstan, Russland, Türkei und so weiter, sind die drei Pilgrims, also Karen, Remy und Ludwig, jetzt in Deutschland angekommen. Genau gesagt in München, das ist Ludwigs Heimatstadt. Auch mal schön, nach über 100 Tagen wieder zu Hause zu sein. Und was gab es als erstes? Ah, Schweinebraten, ist klar.
Es gab bayerisches Essen, ja, weil Karen aus Frankreich ist zwar im Nachbarland aufgewachsen oder auch, und hat aber auch Deutschland noch nie besucht. Und ich glaube, das war auch so für uns interessant, dass wir durch ganz viele Länder gefahren sind, die keiner von uns bisher kannte, besucht hat, wo keiner von uns bisher war. Und das ist natürlich dann umso interessanter.
Was kommt denn jetzt nach München noch? Also Toulouse ist ja quasi die letzte Station, aber Paris macht den Zwischenstopp auch noch, ne, oder?
Richtig, genau. Also wir fahren jetzt erstmal, heute geht es weiter nach Stuttgart und dann haben wir da noch unser Wochenende, dann werden wir da noch ein paar Studenten treffen, noch eine Konferenz halten und dann geht es weiter nach Paris. Wir haben eine Klimademo geplant in Paris. Wir haben auch bei mir zu Hause in Mendisen am Ammersee, bei dem Empfang waren 2 Tesla-Besitzer da, die haben auch gleich gesagt, sie kommen mit uns nach Paris, also die werden wir in Paris wieder treffen und die werden mit uns zusammen, da haben wir geplant, Elektroautos, Fahrräder, Jogger zusammenzubringen zu einer großen Demo in Paris.
Tesla ist quasi eine der großen Firmen, die da aktiv sind im Elektromobilitätssektor, falls man die nicht kennt, ne?
Richtig, Tesla ist sowas wie aus Amerika kommend wie der Porsche der Elektromobilität. Genau. Und genau, also wir werden auch andere Elektroautos zusammenbringen in Paris. Wir hoffen nur, dass unsere Demonstration jetzt nicht doch noch abgesagt wird. Ja.
Die großen sind halt abgesagt, ne?
Genau, richtig. Im Moment haben wir die Genehmigung noch für den 5. Dezember in Paris, aber ja, es kann jeden Moment widerrufen werden.
Ist es denn aber nicht gerade arschkalt? Ich habe gesehen, ihr seid sogar eingeschneit gewesen, tuk-tuk voller Schnee.
Ja, und wir haben gute Klamotten. Wir haben witzigerweise, waren in Garmisch und haben uns da auch mit den Präsentatoren vom EGAP-Projekt, also die sind zuständig für die Verbreitung der Elektromobilität im Raum Oberbayern und den Alpenraum. Und die haben uns auch da getroffen und dann haben wir über Elektromobilität diskutiert und am nächsten Tag haben sie gemeint, wir sollen sie doch wieder treffen. Dann kamen wir wieder hin, dann haben sie uns Skiklamotten in die Hand gedrückt und haben gemeint, sie hatten da noch ein paar Spender aufgetrieben. Das heißt, wir fahren gerade mit, die anderen beiden fahren gerade mit Skianzügen vom Deutschen Skiverband. Vom Deutschen Skiverband laufen wir rum und sie werden alle immer für Deutsche gehalten jetzt, ja, weil sie ihren Aufkleber drauf haben.
Schönes Bild. Also zur Erklärung, ihr könnt es ringsrum zumachen und ihr habt Sitzheizung, also so ein bisschen Wärme schafft ihr euch schon auch drinnen.
Richtig, genau. Mein gutes Zumachen, es zieht trotzdem noch an allen Ecken und Enden. Es ist ein Sommerfahrzeug und wir hatten jetzt wirklich Klimaerwärmung sei Dank noch Glück in den letzten Wochen und ansonsten muss man einfach, ja, sagen wir, fährt tagsüber, wenn die Sonne doch noch da ist und wärmt sich irgendwo unterwegs in Cafés auf. Ich meine, die Distanzen jetzt sind nicht mehr so groß und auch die ganze Reise neigt sich dem Ende zu. Wenn es vielleicht auch Richtung Toulouse geht, wird es wieder ein bisschen wärmer, weil es doch in den Süden wieder geht. Und ich glaube, wir werden durchkommen irgendwie ohne Erfrierungen, hoffe ich, ja.
Es kann aber noch mitgefahren werden bei euch, ne?
Es kann auch noch mitgefahren werden, ja. Genau, also Montag in der Früh von Stuttgart nach Straßburg.
Genau, also von Stuttgart nach Straßburg, Montagmittag dann ungefähr. Ludwig hat mir nochmal die genaueren Infos geschickt, wer jetzt im Raum Stuttgart zum Beispiel Bock hat, Jungs mal zu treffen. Das geht auch noch am Montag. Und zwar halten die einen Vortrag an der Uni im Hörsaal 2702 um 12 Uhr mittags geht's los.
Die Radio Wissen. Early Bird.